Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Deutschland will Afghanistan auch nach dem Abzug der Bundeswehr 2014 weiter unterstützen. Das hat Bundespräsident Gauck dem afghanischen Präsidenten Karzai heute bei seinem Besuch in der Hauptstadt Kabul zugesichert. Zugleich forderte Gauck, die Demokratisierung und die Einhaltung der Menschenrechte müssten in Afghanistan weiter vorangetrieben werden. Beim Empfang in seinem Palast dankte Karzai Deutschland für die Unterstützung.
Es ist Afghanistans höchste Ehrung. Die Verleihung des Sonnenordens an Joachim Gauck, so Präsident Karzai, sei vor allem eine Auszeichnung für das deutsche Engagement und ein Zeichen der Dankbarkeit. Deutschland hat Afghanistan in den letzten 10 Jahren sehr unterstützt und die Bundeswehr hat sich hier für Frieden und eine intensive Freundschaft eingesetzt. Deshalb bedanken wir uns bei Ihnen, Herr Bundespräsident. Sein Besuch sei ein Freundschaftsbesuch in einem Land des Übergangs, so Gauck. Einiges sei in Afghanistan bereits erreicht worden, lobt er. Doch in puncto Menschenrechte, Rechtssicherheit und beim Investitionsklima für ausländische Unternehmen müsse sich noch viel bewegen.
Wir wollen ja nicht nur die Entwicklung auf irgendeinem Gebiet, auf dem Gebiet der Sicherheit, auf dem Gebiet der Ökonomie, sondern wir wollen auch eine Sicherheit bei der Ausgestaltung von Demokratie haben.
Beim Treffen mit Religionsgelehrten erfuhr Gauck, dass die Gleichheit von Mann und Frau zwar von der neuen Verfassung garantiert werde, noch längst aber kein gesellschaftlicher Konsens sei. Auch in diesem Punkt wünsche er sich Bewegung, gab der Bundespräsident zu verstehen. Bei aller Kritik aber bleibe Deutschland ein engagierter Partner, auch nach dem Abzug der Bundeswehr 2014.
Freundliche Worte, aber auch Kritik für Afghanistans Präsidenten, denn eine funktionierende Demokratie sei Afghanistan noch lange nicht, so Gauck. Hierfür brauche es noch erhebliche Anstrengungen.
Griechenland bekommt nach den neuen Hilfszusagen wieder eine bessere Bonitätsnote. Die Ratingagentur Standard & Poor's hob die Kreditwürdigkeit um mehrere Stufen an, von einem teilweisen Zahlungsausfall auf B-. Die Agentur sprach von einem stabilen Ausblick. Begründet wurde der Schritt mit der Entschlossenheit der Euro-Länder, Athen im gemeinsamen Währungsraum zu halten. Zu der Neubewertung durch die Ratingagentur und den Auswirkungen auf die Finanzmärkte jetzt live aus der Frankfurter Börse Markus Gürne.
In Griechenland dürfte man die Heraufstufung wie ein vorweihnachtliches Geschenk empfinden. Vor allem das jüngste erfolgreiche Schuldenrückkaufprogramm Athens hat den Weg geebnet. Dadurch konnte Griechenland seine Schulden um rund 20 Milliarden Euro senken. Dies war die Voraussetzung für weitere Hilfen aus Europa und ist nun, laut Standard & Poor's, mit ein Grund, warum Griechenland gleich 6 Stufen nach oben klettert. Fast wichtiger als das Rating dürfte aber der Ausblick sein. Stabil bedeutet in diesem Fall, dass demnächst wohl mit keiner Änderung zu rechnen sein dürfte. Und mit diesem Rating B- darf die Europäische Zentralbank nun auch wieder offiziell griechische Anleihen vom Sekundärmarkt kaufen oder aber als Pfand annehmen. Und auch der Euro steigt nach dieser Nachricht auf 1,32 Dollar. Damit zurück zu Susanne Daubner nach Hamburg.
In Deutschland haben Menschen mit wenig Geld nach Einschätzung von Experten immer seltener Chancen, der Armutsfalle zu entkommen. Die Nationale Armutskonferenz, ein Zusammenschluss von Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbänden, hat der Regierung deshalb heute Versagen in der Sozialpolitik vorgeworfen. In der schwarz-gelben Koalition ging indes die Diskussion über Altersarmut weiter. Der wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums sieht darin derzeit kein allgemeines gesellschaftliches Problem.
Was tun, wenn das Geld nicht reicht für Essen, Miete und Kleidung? Nach dem Bericht der Nationalen Armutskonferenz brauchen 7,5 Millionen Bundesbürger Hilfe vom Staat oder von Wohlfahrtsorganisationen. Viele sogar, obwohl sie in Vollzeitjobs arbeiten.
Die Chancen haben sich entscheidend verringert, aus der Armut wieder entkommen zu können. Das heißt, wir haben nicht nur eine wachsende Zahl von armen Menschen in dieser Gesellschaft, sondern wir haben die Tendenz, dass quasi die Mobilitätsprozesse heraus aus der Armut immer schwieriger werden.
Obwohl vor allem ältere Menschen etwa Suppenküchen in Anspruch nehmen, schätzt das Bundeswirtschaftsministerium in seiner Studie die Altersarmut nicht als akutes Problem ein. Dessen wissenschaftlicher Beirat wendet sich gegen die vom Arbeitsministerium vorgeschlagene Rentenaufstockung.
Selbstverständlich sind die 2,6% an Altersarmen, die wir in der Bevölkerung haben, ein Problem. Aber wenn man Politik macht, dann löst man die prioritären Probleme zuerst. Und die scheinen uns, dem Beirat, primär bei alleinerziehenden Haushalten und bei Menschen mit Migrationshintergrund zu liegen.
Doch anders als die Berater des FDP-Wirtschaftsministers fürchten CDU-Sozialpolitiker, dass viele Menschen später nicht von ihrer Rente leben können. Denn wer in Aushilfs- und Zeitverträgen arbeitet, kann oft nur lückenhafte Rentenansprüche erwerben.
Das mögen ja vielleicht Wirtschaftswissenschaftler so nicht verstehen, die nur mit Zahlen umgehen. Aber die Menschen funktionieren doch anders. Die funktionieren doch so, dass sie sich auch im Alter nicht vom Staat abhängig sein wollen.
Wir dürfen eben auch nicht die Augen davor verschließen, dass die jungen Menschen beim Sinken des Rentenniveaus das Problem haben, in eine Armutsfalle zu laufen, wenn wir heute nicht handeln.
Dem will die Arbeitsministerin mit Mindestlohn und Zuschussrente begegnen.
Weitere Hintergrundinformationen und Analysen zur Armut in Deutschland finden Sie auf tagesschau.de. Im Adoptionsrecht deutet sich möglicherweise eine Korrektur für gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften an. In einer Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht sprachen sich fast alle Experten dafür aus, Homosexuellen eine Adoption auch dann zu ermöglichen, wenn ihr Partner das Kind zuvor selbst adoptiert hat. Bisher ist eine solche sogenannte Sukzessivadoption eines fremden Kindes anders als in Ehen nicht möglich.
Seit 22 Jahren sind Vera und Judith Steinbeck ein Paar. Mit den Kindern Nils und Kim fühlen sie sich als richtige Familie.
Im Kindergarten, in der Schule ist das überhaupt kein Thema. Wir werden da selbstverständlich als Eltern akzeptiert und da wird überhaupt nicht komisch geguckt oder nachgefragt.
Rein rechtlich aber ist Kim nur das Kind von Judith, Nils nur das Kind von Vera. Das Absurde bei Familie Steinbeck, Nils dürfte von seiner zweiten Mama adoptiert werden, bei Kim ist das nicht möglich und das kommt so. Bringen homosexuelle Partner ein leibliches Kind mit in ihre eingetragene Lebenspartnerschaft oder bekommen sie ein Kind über eine Samenspende, so darf der Partner dieses leibliche Kind adoptieren. So ist es bei Nils. Hat aber einer der Partner das Kind selbst adoptiert, so darf der andere Partner das Kind nicht annehmen. So ist es bei Kim. Eheleute haben dieses Adoptionsrecht, deswegen sind zwei gleichgeschlechtliche Paare vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Im Mittelpunkt dort das Wohl der Kinder.
Die Kinder leben faktisch in dieser Beziehung. Es existiert eine Familienbande und es ist Aufgabe des Staates, diese Familie zu schützen und zu fördern.
Nach einer aktuellen Studie entwickeln sich Kinder in gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften genauso gut wie in anderen Familienformen. Selten waren sich die angehörten Experten in einer Verhandlung so einig. Die Adoption durch den anderen Lebenspartner verändere an der konkreten Lebenssituation des Kindes nichts und rechtlich würde diese sogar verbessert. Denn das Kind erhält einen zweiten Elternteil mit Unterhaltspflicht und Sorgerecht. Gut möglich, dass Karlsruhe das Adoptionsrecht in eingetragenen Lebenspartnerschaften erweitert. Das Urteil könnte in einigen Monaten kommen.
Eine weitere Lücke im deutschen Stromnetz ist geschlossen worden. Bundeskanzlerin Merkel hat die Stromtrasse zwischen Schwerin und dem schleswig-holsteinischen Geesthacht in Betrieb genommen. Merkel bezeichnete die Leitung als wichtigen Beitrag zur Energiewende. Planung und Bau der 88 Kilometer langen Trasse dauerten 10 Jahre und kosteten 93 Millionen Euro. Mithilfe der Höchstspannungsleitung gelangt Windstrom in den Großraum Hamburg und von dort weiter in die Ballungszentren im Westen und Süden. In Ägypten dauert der Streit über die Legitimität des Verfassungsreferendums an. Die Richter des Staatsrates kündigten an, bei der zweiten Runde der Volksabstimmung am kommenden Sonnabend keine Aufsicht mehr zu führen. Sie begründeten dies damit, dass es beim ersten Durchgang keine ausreichenden Vorkehrungen für einen geordneten Ablauf gegeben habe. In Kairo protestiert die Opposition auch heute wieder gegen die Abstimmung.
Viele tausende Demonstranten, aber deutlich weniger als von der Opposition erhofft, sind in Kairo auf den Straßen. Das Volk will eine neue Revolution, rufen sie am Tahrirplatz. Sie sind wütend, obwohl die Regierung Mursi in die Defensive geraten ist. Das ägyptische Justizministerium verkündet, man werde überprüfen, ob es bei der ersten Runde des Referendums über eine neue Verfassung zu Unregelmäßigkeiten gekommen sei. Für die Opposition eine Genugtuung. Wir haben 1400 Fälle registriert. Unsere Beobachter haben offiziell Beschwerde eingereicht, sagt Georges Eshak vom größten Oppositionsbündnis Nationale Heilsfront. Heute haben wir die Klagen vorgelegt. Wir fordern, dass das Referendum wiederholt wird. Gestern hatten außerdem die Richter des ägyptischen Staatsrates angekündigt, dass sie die zweite Runde des Referendums am Samstag nicht mehr beaufsichtigen wollen. Die Rechtmäßigkeit der Abstimmung sei bedroht. Und dann kündigte auch noch der Generalstaatsanwalt an, sein Amt niederzulegen. Vor einem Monat erst vom islamistischen Präsidenten Mursi ernannt, forderten gestern hunderte Staatsanwälte seinen Rücktritt. Natürlich ist das ein Rückschlag für Präsident Mursi, sagt der politische Publizist Hisham Kassim. Mursi wirkt immer mehr wie ein Stümper. Jedes Mal, wenn er eine Entscheidung trifft und sie dann mit Macht durchdrücken will, dann muss er am Ende doch klein beigeben. Es gab noch einen Rücktritt heute. Der Leiter des Wahlkomitees für das Referendum gab sein Amt auf, aus gesundheitlichen Gründen, wie es hieß. Selbst wenn der Verfassungsentwurf der Islamisten am Samstag durchkommt, Präsident Mursi ist deutlich angeschlagen.
In Südafrika ist Präsident Zuma als Vorsitzender der Regierungspartei Afrikanischer Nationalkongress bestätigt worden. Auf dem ANC-Parteitag in Bloemfontein setzte sich der 70-Jährige mit deutlicher Mehrheit gegen seinen Herausforderer Motlanthe durch. Damit wird Zuma den ANC voraussichtlich auch in den Präsidentschaftswahlkampf 2014 führen. Zuma stand unter anderem wegen Misswirtschaft und Korruption immer wieder in der Kritik.
Am Ende war das Ergebnis noch klarer als erwartet. Der Machtkampf, der seit Wochen hinter den Kulissen stattgefunden hatte, er hat ihn gewonnen. Auf ganzer Linie gewonnen, denn keiner von Zumas Gegnern schafft es in die engere Parteiführung. Der ANC ist zu Zumas ANC geworden. Ihr habt eine neue Parteiführung gewählt, deren Aufgabe es ist, einer vereinten Organisation vorzustehen, nicht einer gespaltenen Partei, betont Zuma in seiner Dankesrede. Noch entscheidender als Zumas Wahl ist aber wohl der Erfolg seines neuen Stellvertreters, Cyril Ramaphosa, einer der erfolgreichsten Geschäftsmänner des Landes. Ihm wird zugetraut, die schlechte Bilanz der ANC-Politik zu verbessern. Eine Politik, die nur wenige aus der Armut bringt. Offiziell ist ein Viertel der Bevölkerung arbeitslos. Es sind diese Menschen, die es am meisten trifft. Eine stagnierende Wirtschaft, Missmanagement und Korruptionsvorwürfe. Gerade die Armen verlieren zunehmend die Geduld. Korruption, das wird auch dem alten und neuen ANC-Chef immer wieder vorgeworfen. Skandale und Missbrauchsvorwürfe begleiten sein politisches Leben. Zuletzt, dass er mit Steuergeldern seinen Landsitz renoviert haben soll. Auch wenn Jacob Zuma die überwiegende Mehrheit des ANC hinter sich weiß, die Mehrheit der Südafrikaner ist das noch lange nicht. Mehr als die Hälfte vertraut ihm nicht mehr, fordert politische Moral ein. Immer weniger Menschen glauben, dass Zuma sich wirklich dem Gemeinwohl verpflichtet fühlt.
Nach dem Amoklauf an einer Grundschule im US-Bundesstaat Connecticut bekommen die Befürworter eines verschärften Waffenrechts immer mehr Unterstützung. Präsident Obama will sich nach Angaben des Weißen Hauses für ein Verbot von Sturmgewehren einsetzen. Auch mehrere Senatoren sprachen sich dafür aus, den Waffenbesitz strenger zu regeln. Mehr als 150.000 Menschen unterzeichneten auf der Internetseite des Weißen Hauses eine Petition für ein strengeres Waffenrecht.
Die ersten Opfer des Massakers in der US-Kleinstadt Newtown sind jetzt beigesetzt worden. Hunderte Trauergäste nahmen an der Zeremonie teil. Kameras waren nicht zugelassen. Die Sandy Hook Grundschule bleibt vorerst geschlossen. Ein 20-Jähriger hatte am vergangenen Freitag 20 Kinder und 7 Erwachsene, darunter seine Mutter, erschossen. Das Motiv des Täters ist weiterhin unklar.
Mit der Aufnahme eines syrischen Mädchens hat der italienische Fotograf Alessio Romenzi den UNICEF-Wettbewerb Foto des Jahres gewonnen. Das Bild zeigt eine Szene aus dem Warteraum eines Krankenhauses im syrischen Aleppo. Es sei ein Appell an alle Konfliktparteien in Syrien, internationales Recht einzuhalten, so UNICEF. Inzwischen seien mehr als 2,5 Millionen Menschen von den Kämpfen in Syrien betroffen, die Hälfte von ihnen Kinder. Fußball-Bundesligist Hoffenheim hat Marco Kurz als neuen Cheftrainer verpflichtet. Er löst Interimscoach Frank Kramer ab und soll das Team vor dem drohenden Abstieg bewahren. Nach 6 Niederlagen in Folge ist Hoffenheim derzeit Drittletzter der Tabelle. Kurz übernimmt die Mannschaft zum Jahreswechsel. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 19. Dezember.
Morgen beschert uns ein Zwischenhoch etwas freundlicheres Wetter, bevor am Donnerstag wieder ein Tiefausläufer mit Regen und Schnee heranzieht. Ab Freitag baut sich eine markante Luftmassengrenze auf, die Kaltluft im Nordosten von feuchtmilder Luft im Südwesten trennt. Heute Nacht fällt hier und da Regen im Bergland, zum Teil Schnee, auch im Nordosten sind ein paar Schneeflocken möglich. Der Tag beginnt verbreitet trübe. Stellenweise gibt es ein paar Tropfen im Bergland sowie im Nordosten auch Flocken. Vielerorts ist es aber trocken und gebietsweise setzt sich die Sonne durch, vor allem im Westen und Süden. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen, an der Küste mäßig aus östlichen Richtungen. Im östlichen und südlichen Bergland heute Nacht leichter Frost, am Niederrhein bis plus 4 Grad. Dort morgen bis 7, in der Uckermark nur knapp über 0 Grad. Am Donnerstag im Nordosten noch teilweise freundlich, während sich von Südwesten Regen und Schnee ausbreiten. Vorsicht, Glättegefahr. Im Nordwesten windig. Freitag und Samstag im Norden und Osten gebietsweise Schnee oder gefrierender Regen, sonst zeitweise Regen.
Karin Mioska meldet sich um 21.20 Uhr in der Halbzeitpause des DFB-Pokalspiels. Ein Tagesthema ist der Kampf der Quelle-Erbin Schickedanz um die verlorenen Milliarden. Ihnen noch einen schönen Abend.